So, ihr Lieben, ich möchte erst für uns beten. Danke, Herr, dass du der allmächtige, ewige Gott bist, langsam zum Zorn und groß in Gnade. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest für dein Wort. Herr, wir bitten dich, dass wir staunen darüber, wer du bist, dass wir ein Stück mehr von dem erkennen, wie groß deine Liebe für uns ist, wie fest wir in deiner Hand sind, wie du vor uns gehst, wie du hinter uns bist, wie du uns fest umschlossen hältst, wie du zu uns sagst, du bist mein. Herr, lass uns neu auf dich blicken als den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens und uns nur bei dir bergen, denn du bist unsere sichere Burg. Amen. Guten Morgen, Haus des Herrn. Es ist schön, euch zu sehen. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar tatsächlich ein englisches Saying, Sprichwort, wie auch immer. The main thing is to keep the main thing. Oder so ungefähr, die Hauptsache ist, die Hauptsache zur Hauptsache zu machen. Das hat Steve Covey gesagt. Tatsächlich ist der gute Mann Mormone, aber das ist trotzdem gut, was er sagte. The main thing is to keep the main thing. Und dazu möchte ich euch heute aufrufen, uns wirklich zu fokussieren auf die Hauptsache und nicht auf Nebensächlichkeiten und andere Dinge, die uns so schnell einfach wegtragen von dem, was die Hauptsache ist. Judith hat es vorhin schon im Gebet anklingen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir scheint momentan ist unheimlich viel Tumult. Wenn ich Nachrichten gucke, wenn ich mit Leuten rede, mir scheinen Menschen sehr viel Angst zu haben derzeitig. Einfach ein Gefühl der Angst zu haben. Und man kann hingucken, wo man hinguckt. Ich bin nicht gut in Politik und das ist nicht meine Ecke. Aber trotzdem, ihr könnt zur Türkei gucken. Oder Brexit passiert. Oder wie auch immer man dazu stehen mag. Aber es könnte passieren, dass Donald Trump Präsident wird. Irgendwie, man hört von Amokläufen, man hört von Terroranschlägen. Ich weiß nicht, wie die Leute in eurer Umgebung drauf sind. Meistens vor allen Dingen vielleicht ältere Leute. Die in meiner Umgebung sind verunsichert. Und Unsicherheit bringt Angst. Und Angst kann man im Großen haben. Man kann sagen, oh, wo soll das mit der Welt nur hingehen? Angst kann man auch im Kleinen haben. Du kannst einfach Angst haben vor Veränderung. Dinge, die nicht mehr so sind, wie sie waren. Du kannst Angst haben vor der Zukunft. Ich glaube, viele von uns kennen es, dass wir Angst haben, dass jemand, dem wir sehr lieb haben, was passiert. Unsere Familie, unserem Ehepartner, unseren Kindern. Du kannst Angst haben vor Krankheit. Du kannst Angst haben vor Alter. Du könntest sogar Angst haben, etwas zu verpassen. Du kannst Angst haben, weil du einen Fehler gemacht hast. Oder du könntest Angst haben, einen Fehler zu machen. Du könntest Angst haben, dass die Menschen dich nicht mögen, dass du vielleicht nicht liebenswert bist. Du hast Angst, das Falsche zu sagen, das Falsche zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten, Angst zu haben. Und ich frage dich heute, was macht dir Angst? Im Großen? Vielleicht auch im Kleinen. Was macht dir Angst? Und wie beeinflusst dich deine Angst? Was macht das mit dir? Wie gehst du mit dieser Angst um? Was tust du, wenn du merkst, dass du unsicher bist, dass du nicht weißt, wie es weitergeht? Es gibt, glaube ich, viele Gründe oder viele Dinge, warum man Angst haben könnte. Aber wisst ihr was? Ganz oft vergessen wir, was da dran steht. The Great Eight. Wir haben eine unerschütterliche Hoffnung. Oft ist es so, dass unsere Angst viel, viel größer wird als die Hoffnung eigentlich, die wir haben. Und das hier ist heute die letzte Predigt zum Thema The Great Eight. Wir sind dann fertig mit dem 8. Kapitel des Römerbriefs. The Great Eight, eine unerschütterliche Hoffnung. Leute, ich möchte euch einladen, lest in der nächsten Woche das 8. Kapitel nochmal durch. Lasst es nochmal Revue passieren. Fangt nochmal vorne an und lest es durch montags. Und dann lest es durch dienstags. Und dann lest es durch mittwochs. Und das macht ihr dann am besten bis 8-mal vielleicht, bei The Great Eight, 8-mal. Und Lasst es in euch wachsen. Ihr habt eine unerschütterliche Hoffnung. Heute wollen wir uns das anschauen. Ja, es gibt viel Unsicherheit. Das war schon immer so und es wird immer so sein. Es wird nie alles sicher sein. Ihr werdet nie alles voll im Griff haben. Aber Gott ist unsere Sicherheit. Und das heißt erstens, wir sind sicher, weil Gott uns liebt. Und zweitens, Gottes Liebe ist uns sicher. Das möchte ich uns heute ausfalten. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 8, 31 bis 39. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Ansonsten habt ihr das hier. Und Paulus schreibt, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Wir sind sicher, weil Gott uns liebt. Das Erste, was wir hier hören, ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir sind sicher, weil Gott uns liebt. Gott ist für uns. Gott ist für mich. Gott ist für dich. Was denkst du, wenn du hörst, hey, XY ist für dich. Dein bester Freund ist für dich. Der ist für dich. Jetzt kramt man eurem Hirn. Habt ihr jemals als Kind in eurer Jugend erlebt, dass jemand für euch war? Dass ihr in einer Situation wart, in der ihr vielleicht einen gravierenden Fehler gemacht habt und jemand war für euch? Dass ihr in einer Situation wart, wo ihr vielleicht die Außenseiter wart und jemand war für euch? Irgendwas, wo ihr erlebt habt, da ist jemand für mich. Hast du erlebt, dass ein Freund oder eine Freundin Partei für dich ergriff und du wusstest, oh, die Person ist für mich? In meiner Predigtvorbereitung ist mir was eingefallen, das hatte ich lang vergessen. Es ist die Episode mit der kirschroten Bluse. Irgendwann mal so 6., 7. Klasse war ich tatsächlich Teil des großen Schulorchesters. Wir hatten eine phänomenale Big Band und meine Musiklehrerin war da ein großer Fan von und mein Job war da unter anderem Trompete zu spielen. Ja, kann ich nicht mehr. Und es gab einen Jubiläumsanlass, weiß ich was, 850 Jahre Bopfing oder irgendwie sowas. Ganz großes Ding. Man hat sich gedacht, ach, wir haben doch da so eine Schulbigband, die soll da auftreten, den Bürgermeister so ein bisschen untermalen mit Musik und alles ist gut. Und ich war mir so sicher, dass die Kleiderordnung hieß entweder weiß oder rot. Und ich hatte eine ganz schicke rote Bluse, so eine mit so einem großen Kragen, kirschrot, richtig gut. Dachte mir, prima, dann nehme ich rot. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich die Einzige mit einer kirschroten Bluse. Da war ein Meer von weißen Hemden und eine kirschrote Bluse. Bei der Gelegenheit, ich war nicht die erste Trompete oder so, also das konnte man nicht rechtfertigen. Ich war nur eine Trompete. Ich habe damals erstmal zwei Sachen gelernt. Erstens, ich habe erfahren, wie man sich fühlt, wenn man etwas nicht mehr ändern kann. Ich wohnte 18 Kilometer entfernt, das heißt doppelte Strecke, das hätten wir nie geschafft. Zu dem Zeitpunkt gab es A, noch kein H&M in der Stadt und B, hatten die Läden noch um 18 Uhr geschlossen. Es war 20 Uhr, ich hatte eine kirschrote Bluse. Mehr war da nicht. Zweitens, ich habe gelernt, wären meine Eltern und meine Musiklehrerin nicht gewesen, wäre ich gestorben vor Scham. Ich wäre echt gestorben. Ich meine, ihr könnt davon ausgehen, dass meine Mitspieler das mehr als befremdlich fanden, mich in meiner roten Bluse zu sehen. Und ich kam in Rot, meine Musiklehrerin schluckte und sagte, ah, okay, spielst du trotzdem mit? Und meine Eltern standen da und sagten, ach, das wird niemandem auffallen, dass dir rot ist. Das wird keiner sehen, mach dir keine Sorgen. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen hinter dem Bürgermeister. Ja, also. Aber sie haben mich tatsächlich so weit davon überzeugt gehabt, dass niemand merken wird, dass ich die kirschrote Bluse habe, dass ich mitgespielt habe. Und nach diesem Auftritt haben meine Eltern mich in die Mitte genommen. Wir sind über dieses Fest gelaufen und wir haben Witze über kirschrote Blusen gemacht. Und sie haben das mir so gut verpackt, dass ich tatsächlich, bis mir das jetzt gestern wieder eingefallen ist, ich kein Trauma davon getragen habe. Also insofern, ich habe tatsächlich erlebt, was es heißt, wenn jemand für dich ist. Und es hätte auch anders laufen können. Hey, wenn du niemanden hast, der für dich ist, dann musst du ein Einzelkämpfer sein. Da musst du sagen, entweder ich helfe mir oder keiner hilft mir. Und du musst mit deinem Versagen alleine klarkommen. Dann kannst du nur davon ausgehen, dass alles mitbekommen werden und alle sind deine Feinde. Jeder ist dein Gegner. Aber wisst ihr was? Wir Christen, wir haben einen, der ist für uns. Gott ist in unserem Team. Wenn ihr euch das vorstellt, ihr seid, ich bin jetzt nicht so der Ballsportler, aber in einer Teammannschaft und du weißt, der allerbeste Spieler ist in deinem Team, das ist schon mal ziemlich gut. Gott ist nicht dein Gegner. Gott ist nicht dein Beurteiler. Gott ist nicht derjenige, der so zwei Schritte Abstand nimmt, um einfach besser gucken zu können und dann sagt, mal schauen, ob der das hinkriegt. Ah, ich würde das anders machen. Das tut weh. Das ist nicht Gott. Gott ist dein Unterstützer. Gott ist derjenige, der will, dass es dir gelingt. Der sich freut, wenn du Erfolg hast. Der sich freut, wenn es gut läuft. Gott ist derjenige, der dir zuarbeitet. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Mir sind dann noch zwei Beispiele eingefallen. Das eine ist, ich habe mit meinem Vater Schach gespielt. Und er hat dann immer so einen Bauern hingestellt. Und ich dachte mir, ja! Und immer, wenn ich so schlagen wollte, sagte er, ah. Und dann guckst du und denkst, die Dame. Natürlich, die Dame steht da. Und ich konnte diesen Bauern nicht schlagen, weil die Dame ihn gedeckt hat. Und ja, wir sind vielleicht nur die Bauern. Aber Gott ist die Dame sozusagen. Er ist derjenige, der dahinter steht. Und keiner wird dich schlagen, weil er hinter dir steht, weil er dir Deckung gibt. Oder was lustig war, das funktioniert mittlerweile nicht mehr, aber es hat mal funktioniert. Wir haben unserem Hund beigebracht, das ist Sitz, das ist Platz. Es war so toll, wenn dann unsere Kinder so 2 Jahre da standen, Sitz, der Hund hat gehört. Und dann kamen wir hinter und haben gesagt, ein fies gucken. Und dann hat er sich hingesetzt. Boah, waren die begeistert. Der hört auf mich. Sagt er, sag mal Platz. Platz! Fieser Blick unsererseits. Und er hat Platz gemacht. Wow, waren die beeindruckt. Leute, Samson war von ihnen nicht beeindruckt. Das kann ich euch sagen. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn Gott für mich ist. Ja, ich bin der kleine Typ, von dem wirklich niemand groß viel Angst hat. Aber mein Gott steht hinter mir. Dein Gott steht hinter dir. Wenn du Jesus kennst, Gott ist für dich. Und wir haben gerade gelesen, Gott hat noch viel mehr getan, als dass er für uns ist. Wir steht da drin, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle gegeben. Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Ich möchte nochmal auf meine kirschrote Bluse zurückkommen. Wie schön passend. Kirschrot. Kirschrot wie Sünde. Du solltest eine weiße Bluse anhaben, aber du hast eine rote Bluse an. Leute, wenn wir das Beispiel einfach noch ein bisschen ziehen wollen, in Gottes himmlischer Big Band sozusagen spielen ausschließlich weiße Blusen. Da gibt es keine roten Blusen. Und du hast keine Chance mehr, deine Bluse zu wechseln. Wenn deine Bluse rot ist, dann ist die rot. Da kann man nichts mehr dran ändern. Du bist eigentlich raus. Und Gott ist nicht derjenige, der kommt und der dich tröstet und sagt, ach, das wird keiner merken, dass die rot ist. Bisschen Sünde. Wenn alle anderen einfach fleckenlos sind und du ein bisschen Sünde mitbringst, dann ist es nur ein bisschen sündfreier Himmel. Das ist immer noch völlig in Ordnung. Das macht Gott nicht. Ja, man sagt, nein. Ja. Bei mir ist Herrlichkeit und Herrlichkeit und Sünde passt nicht zusammen. Deine kirschrote Bluse hat keinen Raum her. Aber Gott ist auch nicht derjenige, der sagt, selber schuld. Selber schuld. Raus. Geh. Tschüss. Vorbei. Wir brauchen dich hier nicht. Nee. Gott ist tatsächlich der Dirigent, der seinen Sohn Jesus bittet, mit dir zu tauschen. Und Jesus kommt. Und er gibt dir sein weißes Hemd. Und er nimmt deine rote Bluse. Mit allen Konsequenzen, die das für ihn bedeuten wird. Keine Ausnahmebehandlung für Jesus. Gehen wir weg von der Bluse. Kommen wir zum Hard Stuff sozusagen. Viel, viel krasser. Du hast kein sündloses, makelloses, perfektes Vorführleben geführt. Hast du nicht. Hat keiner. Nicht einer. Auch ich nicht. Niemand hier. Ganz und gar nicht. Und deswegen bist du über und über und über besudelt mit Sünde. Da ist kein weißes Hemd mehr. Und nur eine einzige Sünde ist unvergebbar, hat den Tod verdient. Was denkst du, was deine 1000 Sünden mit sich bringen? Du hast den Tod verdient. Ich habe den Tod verdient. Ewige Verdammnis ist das perfekte und die richtige Entscheidung, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen. Das ist das Einzige, was fair wäre. Alles andere wäre nicht fair. Und Jesus kommt und er nimmt es auf sich. Und er tritt deine Strafe an. Und er schenkt dir dafür ewiges Leben. Gott ist für dich. Das heißt, wenn Gott für dich ist. Wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du das? Geh mal kurz in dich. Glaubst du das? Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu bewusst machst, was Gnade heißt. Dass wir uns selber nicht retten können. Aber dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herr, wir wollen von ganzem Herzen sagen, ja, wir brauchen deine Erlösung. Wir können uns nicht selber retten. Wir haben kein weißes Hemd. Aber wir wollen deines gerne annehmen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns losgekauft hast, dass wir durch dich ewiges Leben haben. Amen. In dem Text, den wir haben, schreibt Paulus später, ja, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns gegeben, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und jetzt meine Frage, was schenkt er? Frag dich mal, was schenkt dir Gott? Was schenkt dir Gott? Frieden? Schönes Auto? Eine hübsche Frau, die nicht altert? Was könnte man noch so wollen? Essen? Nur noch Steak? Oder essen und nicht dick werden? Noch schöner vielleicht? Essen und abnehmen? Ungesundes Zeug essen und dabei jede Menge Vitamine sammeln? Was bedeutet es, wenn da steht, wird er euch mit ihm nicht auch alles schenken? Ich sag euch was, es kommt als nächstes. Gott schenkt uns Gerechtigkeit. Er schenkt uns, dass wir gerecht gemacht sind. Das steht hier. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Du stehst, Barbara Salisch, du stehst im Gerichtsraum. Und da gibt es jede Menge Ankläger und Gott ist dein Verteidiger. Kennt ihr das, wenn man so einen Film guckt und da heißt, jetzt brauchen sie einen sehr guten Verteidiger, sie brauchen einen sehr guten Anwalt? Du hast den besten Anwalt. Gott ist dein Anwalt und er verteidigt dich. Und wisst ihr was? Er sagt nicht, Formfehler, das ist nie passiert. Er sagt auch nicht, oh, wir leugnen das einfach. Uns kann nichts nachweisen, sondern er sagt, mein Mandant trägt die Gerechtigkeit meines Sohnes. Bam. Das ist seine Verteidigung. Du trägst die Gerechtigkeit von Jesus. Was schenkt er dir? Gott schenkt dir Straffreiheit. Wir lesen, wer ist es, der verdamme oder verurteile? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Gott ist nicht nur dein Verteidiger, Gott ist auch noch dein Richter. Es gibt den Film mit Tom Hanks, der heißt The Bridge of Spies. Da kommt am Anfang so eine Gerichtsszene, da geht es darum, einen, also im Kalten Krieg, einen russischen Spion zu verurteilen und der Richter ist voreingenommen. Und der Anwalt kommt und er macht, was er will, aber eigentlich wissen alle schon längst, der ist schuldig. Ihr könnt jetzt hier einfach machen, was ihr wollt. Der Richter ist, ich bin fest überzeugt, der ist schuldig. In deinem Fall hast du keinen voreingenommenen Richter. Gott kann auch nicht einfach sagen, Schwamm drüber, ich bin Richter und ich spreche dich mal gerecht. Du hast einen gerechten Richter. Und bei allem, was vorgebracht wird, sagt er, ja, diese Strafe hat den Tod verdient. Absolut. Und dann lesen wir hier, Jesus ist neben ihm. Und jedes Mal, wenn Gott mit allen anderen, mit Jesus übereinkommt, das ist todeswürdig, dann gucken sich Jesus und Gott an und du siehst, wie Jesus strahlt und du siehst, dass er die Sünde schon getragen hat. Deine Schuld ist schon bezahlt. Und Leute, versteht mich nicht falsch, Gott ist nicht der Böse und Jesus der Nette. Überhaupt nicht. Gemeinsam ist ihre Gnade und ihre Barmherzigkeit für uns so groß, dass sie entschieden haben, dass, Jesus, dass Gott seinen Sohn gab und dass er sein Leben für uns gegeben hat. Aber ich finde es so toll, ich stelle mir das vor, er sitzt zur Rechten Gottes und jedes Mal, wenn kommt absolut Todesstrafe, leuchten einfach nur Jesus' Wundmale auf und du weißt, er hat bezahlt. Es ist abgegolten. Es ist nicht Schwamm drüber, es ist abgegolten. Gott schenkt dir Straffreiheit. Wir sind sicher, ewig sicher, weil Gott uns liebt. Weil Gott ist für uns, er hat uns gerecht gesprochen und wir sind straffrei. Ich habe vorhin angefangen mit The main thing is, wie war das? To keep the main thing. Das da muss das Fundament sein von unserem Denken und Handeln, von dem, dass wir wissen, wer wir sind. Wir sind Gottes Kinder, geliebt, gerecht gesprochen. Gott ist für uns. Lass das dein Fundament sein. Zweitens, nicht nur wir sind sicher, weil Gott uns liebt, sondern Gottes Liebe ist uns sicher. Wir lesen, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Ja, wer wird uns trennen? Wie können wir Christi Liebe verlieren? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hungersnot? Blöße? Gefahr? Schwert? Es steht sogar geschrieben, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ich möchte dir was zusagen. Unter keinen Umständen verlässt uns Gott. Unter keinen Umständen verlässt dich Gott. Und Gott trägt uns durch. Egal, was da kommen mag. Egal. Gott verlässt dich nicht, Gott trägt dich durch. Wenn ihr das da lest, merkt ihr, Paulus war weder romantisch noch naiv. Er sagt nicht, okay, werd Christ, dann hast du einen Honeymoon, rein gleitest du im Schlaf, alt an Tagen, trotzdem noch rüstig, langsam dann ins ewige Leben rüber. Nee, ihr habt nicht Paradies auf Erden gebucht. Und das kommt recht gut rüber. Er redet hier von Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert. Das ist nichts, was man will. Aber es scheint realistisch genug zu sein, dass es in einem Christenleben vorkommen kann, sonst würde es Paulus ja nicht erwähnen. Also wenn du vorhin auf meine Frage, was heißt alles, geantwortet hast, alles bedeutet Wohlstand, Gesundheit, lustige Freizeitaktivitäten, freundliche Kinder, einen hübschen Ehepartner, Friede, Freude, Eierkuchen, dann tut's mir leid. Das ist nicht alles. Das ist bei alles überhaupt nicht inbegriffen. Gott schenkt dir alles. Gott schenkt dir sich selbst. Er schenkt dir Beziehung mit ihm in Ewigkeit. Er schenkt dir, dass Gott für dich ist. Dass du dich absolut bei ihm bergen kannst. Das schenkt dir Gott. Gott verspricht dir in guten wie in schlechten Zeiten. Und zwar nicht so, wie wir das machen. Dass wir sagen, in guten Zeiten und manchmal auch noch ein bisschen schlechte Zeiten und naja, dann lassen wir es auch gut sein. Sondern Gott sagt es ernsthaft. Hey, was immer dir in deinem Leben passiert, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht gehen. Wir sind nicht so. Von uns Menschen kennt man, dass wir Liebe häufig mit Umständen zusammenbringen. Umstände gut, Liebe groß. Umstände schlecht? Mir scheint, die Liebe hat sich gerade eben verflüchtigt. Ich liebe dich nicht mehr. Gott ist nicht so. Egal, was passiert in deinem Leben. Er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht verlassen. Das ist ein Schatz, Leute. Gott schenkt uns in allem seine feste und unzerreißbare Liebe. Sein Ja zu dir ist ein Ja für alle Zeit. Sein Beistand in allem, Vergebung deiner Sünden, ewiges Leben, das ist Sicherheit. Ich zähle es euch gerne nochmal auf. Gottes Beistand in allem. Vergebung all deiner Sünden. Ewiges Leben. Das ist Sicherheit. Und wenn Gott dein größter Schatz ist, dann bist du sicher, egal was passiert. Und wenn Gott nicht dein größter Schatz ist, dann ist da keine Sicherheit für dich. Weil außerhalb von Gott finden wir keine Sicherheit. Da ist keine. Aber Gott ist mit dir. Er geht mit dir durch alles. Er stärkt dich. Er kräftigt dich auch. Mit ihm kannst du alles überwinden. Egal, was kommen mag. Hey, du darfst in einer engen, nahbaren Liebesbeziehung mit dem Schöpfer aller Dinge leben. Komme, was da wolle. O, du gesegneter Mensch. O, welch Segen. Und deswegen nochmal. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Gottes Liebe, sein Erbarmen, seine Gnade für uns ist die Hauptsache. Gott ist die Hauptsache. Das ist, worauf wir uns ankern müssen. Das ist der Fels unseres Lebens. Und zum Schluss schließt Paulus sein Römer 8 mit folgendem ab. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann uns von Gott trennen. Gott liebt dich für immer. Gott, der ewige, allwissende Gott, er sichert dir zu, ich liebe dich heute, ich liebe dich morgen, ich liebe dich nächste Woche, ich liebe dich, wenn es dir gut geht, ich liebe dich, wenn du richtig Mist baust. Ich liebe dich immer. Ich liebe dich immer, immer, immer. Und nichts kann mich überraschen. Es wird nie der Morgen kommen, wo Gott sagt, oh, heute bin ich aber enttäuscht von dir. Ja, das wusste ich nicht, wenn ich das geahnt hätte. Nee, sorry, also da hast du mich in das Licht geführt. Nicht liebenswert. Gott weiß alles und er liebt dich trotzdem. Gottes Liebe ist fest. Es gibt nichts, was fest ist. Nichts. Wirklich nichts. Gar nichts. Gottes Liebe ist fest. Gott liebt dich für immer. Und du brauchst niemals morgens aufwachen und dich fragen, Gott, liebst du mich noch? Nie. Egal, was du getan hast. Ganz egal. Es kann nichts geben, wo Gott sagt, nee, jetzt nicht mehr. Und Gott sagt dir zu, Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Leute, wir sind sicher, weil Gott uns liebt. Und Gottes Liebe ist uns sicher. Festet darüber. Ich mag das Wort festen. Feiern. Feiert darüber. Stoßt miteinander an. Umarmt euch. Freut euch. Feiert ein Fest darüber, dass Gott euch liebt. Dass ihr fest und sicher seid in seinem Arm. Kommen wir trotzdem nochmal zum Anfang zurück. Ja, die Welt ist unsicher. Ja, es gibt viele Dinge, die uns gerade momentan irgendwie durcheinander bringen und die nicht unbedingt alle gut ausgehen müssen. Aber wir haben eine unerschütterliche Hoffnung. Wir sind absolut sicher bei Gott. Und wir haben von Stefan gehört, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ihr seid so gesegnet und ich auch. Ich möchte euch zum Abschluss aufrufen. Denkt nochmal über eure Ängste nach. Was macht euch Angst? Was bewegt euch? Und bringt eure Ängste zu Gott. Grabt euch neu hinein in die Sicherheit, die er gibt. Bau auf Gott als deine Sicherheit. Zukunftsangst, finanzielle Nöte. Was immer dich im Griff hat, was immer dich birgt, wo du nachts nicht schlafen kannst. Ja, das kennt ihr bestimmt, nachts um drei auf einmal hat man Gedanken und sagt, wo kommen die jetzt her? Dinge, die euch Magengeschwüre bringen. Gott ist eure Sicherheit. Ich möchte euch einladen. Sucht ihn. Betet täglich mehrfach. Lebt mit ihm. Gott ist eure Sicherheit. Niemand sonst. Keiner kann euch helfen. Gott ist eure Sicherheit. Denn Gott ist für uns. Gott hat uns gerecht gemacht. Gott schenkt uns Straffreiheit. Unter keinen Umständen verlässt uns Gott. Gott trägt uns durch. Nichts kann uns von Gott trennen. Und Gott liebt uns für immer. Herr, wir sind überwältigt von deiner Liebe. Herr, es tut uns leid, wo wir deine Liebe oft so klein machen und wo wir nur versuchen, in einem Rahmen zu bleiben, damit du okay mit uns bist, wo wir immer nur denken, dass du uns von Ferne beurteilst und wir nicht zu dir kommen, sondern wir hier unten wursteln und gucken, dass du möglichst keine Berührung mit uns hast. Herr, wir wollen dir unsere Herzen hinlegen. Ja, du weißt alles von uns und du liebst uns trotzdem. Herr, danke für deine Liebe. Danke, dass du dich hinabbeugst zu uns. Herr, das wollen wir annehmen. Und wir wollen unseren Blick von unseren Ängsten und Sorgen wegrichten. Wir wollen auf dich blicken, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Und wir wollen in dieser Liebesbeziehung mit dir leben. Wir wollen diese Beziehung mit dir haben. Du sollst uns alles sein. Du sollst unser Schatz sein. Du sollst unsere Sicherheit sein. Das bitten wir, Herr. Amen.